Das hier ist
Dungeon Starter.
Rollen mit den Besten.
Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.
Der Pen and Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rollen mit den Besten. Oder sollte ich eher sagen, es ist ein Crossover erneut, denn wir haben Gäste dabei. Und zwar nämlich die Dungeon Starter. Das sind nämlich Dominik, Matthias und Patrick. Gemeinsam mit Flo sitzen wir hier online alle, jeder für sich vorm Rechner. Und ja, trotzdem sind wir irgendwie einsam und zusammen. Schön, euch zu sehen.
Moin. Das hast du sehr schön gesagt.
Morgen, hallo.
Hallo. Es trieft förmlich nur vor, ja, weißer Maskulinität, wie wir das gerade schon im Pre-Talk festgestellt haben. Aber
The
trotzdem.
Brocast zu mir.
Trotzdem ist das eigentlich eine ganz schöne Zusammensetzung, hoffentlich. Ja, erstmal vorab, bevor wir erstmal sprechen, wen wir hier haben. Flo, ganz kurz, wie geht's dir?
Mir ist schlecht.
Ist nicht gut.
Nee, halt, das macht doch überhaupt keinen Sinn irgendwie. Die ganze Zeit, wenn wir alles cool so bla bla, dann habe ich mich hier so hingehockt, mein Setup aufgestellt und merkt dann so, ja, irgendwie ist gerade echt nicht gut.
Hast du was Falsches gegessen?
Du brauchst nicht nervös sein. Also
ja,
alles gut.
Ist Starstruck und so, ne? Ich habe das jetzt versucht zu bekämpfen mit Blätterkrokant. Das hat nicht funktioniert.
Mm. Oh.
Und dann wollte ich ein Glas Wasser trinken und habe das hier über den Tisch gekippt.
Hat auch nicht geholfen.
Nee. Also wenn ihr es zwischendurch schlürfen hört, dann bin das ich, wie ich halt das Wasser aus meiner Tastatur so raussauge. Das ist wie so eine Fliege.
Eine schöne, gute Tastatursuppe.
Ja, alles erstmal so ein bisschen feucht und weich machen und dann, ja.
Die Fingernägel, die da drin sind, wollen ja auch aufgeweicht werden.
Tschüss. Damit bleibt das, glaube ich, auch so eine Männerrunde hier. Also wenn wir auf diesem Niveau hier angekommen sind.
Spätestens jetzt hat jede weibliche Zuhörerin abgeschaltet. Was ist das hier für ein Verein, ey?
Oh Gott. Damit wäre auch geklärt, warum Flo schlecht ist.
Professionell wie immer. Ne? Ich habe heute, also wie einige wissen, Torge weiß es auf jeden Fall, ich mache gerade noch so eine interessante Fortbildung, wo ich momentan eine Woche habe, wo das durchgehend ist. Ja? Also ich habe jetzt jeden Tag momentan irgendwie 8 Stunden Unterricht da, bla bla. Heute hatten wir das Führen und Zusammenarbeiten mit Mitarbeitern. Und da haben wir die letzte Scheiße gemacht. Ne? Wir wurden in so einen Raum geschickt, also wir wurden erstmal geteilt, ne? Also Hälfte der Gruppe in den einen Raum, Hälfte der Gruppe in die andere, so richtig schön römisch, divide and conquer, hat sie uns da versucht kaputt zu machen. Und dann, ja, dann haben wir 21 Holzstückchen bekommen und so einen blöden Zettel auf dem drauf steht, von wegen, ihr seid alle dumm, bla bla bla, keine Ahnung, mach mal aus diesen Holzstückchen eine Brücke, aber benutzt keine Hilfsmittel, ne? Und dann stehen wir da und versuchen, diese Brücke zu bauen, ne? Und dann steht da in dieser Liste so, Mittel, die wir haben dürfen, halt ein Blatt Papier und ein Kugelschreiber und halt diese 21 Holzstückchen. Und wir in so einem Spark of Genius benutzen so diesen Kugelschreiber, um das Holz da rein zu klemmen und zerreißen dieses Blatt Papier in so ganz kleine dünne Fäden und binden das überall fest, ja. Dann haben wir am Ende diese Brücke und dann kommt diese Troller da rein und meint so, nö, dürft ihr nicht, voll verkackt.
Was?
Ja, und dann hat sie so, das kennt man, das ist die Leonardo-Brücke vom Herrn Leonardo da Vinci, der kann das auch ohne Papier und ohne Kugelschreiber.
Habt ihr von dem schon mal was gehört? Nee, also ich glaube nicht.
Weißt du, richtig, richtig, richtig dumm irgendwie, ne? Und dann hast du so eine Dozentin, die dir dann Führen und Zusammenarbeiten beibringen soll, und dann ist sie so toxic. Das ist ja geil. wahrscheinlich ist mir deswegen schlecht. Wahrscheinlich ist mir schlecht, weil ich diese Brücke nicht bauen konnte.
Ja, mir wäre auch schlecht geworden, auf jeden Fall.
Das ist das Konzept.
Stell dir vor, ich wäre Ingenieur, ich würde nur kotzen. Aber das ist ja auch egal, wir reden über viel wichtigere Dinge, nicht über Brücken und wie man schlaue Dinge bauen kann, sondern über Pen and fucking Paper.
Right. Ich dachte, über uns.
Und da haben wir Cooling.
Dazu kommen wir jetzt.
Und es wird auch, glaube ich, echt ein bisschen Action hier, zu fünft im Pod.
Ja, chaotisch. Chaotic good.
Ja, das ist aber gut.
Yeah.
Also, wie geht's denn euch, Boys?
Ja, wer macht den Anfang? Ich weiß es nicht. Mir geht's super. Moin, für alle, die die Stimme noch nicht zuordnen können. Ich bin der Patrick, bin CEO und auf jeden Fall wichtigstes Mitglied von Dungeon Starter.
Nein, dass da noch kein Veto kam anscheinend.
Wir haben alle noch tollere Titel.
Genau, das ist noch der niedrigste.
Das ist quasi der Praktikant bei uns.
Genau. Nee, mir geht's super. Wie gesagt, mal so, ich weiß nicht, ob ich das mal einfach vorgreifen kann, Boys, aber wir sind drei junge Männer, die sich irgendwann gedacht haben, hey, du bist auch noch jung, Matthias, alles gut. Uns irgendwann gedacht haben, hey, wir zocken doch hier Pen Paper irgendwie zusammen, lass doch mal einen Podcast machen. Das Equipment haben wir. Wir sind alle auch Arbeitskollegen, von daher hatten wir da relativ easy Zugriff drauf und haben dann einfach mal gedacht, komm, wir starten das einfach mal, gucken wir mal, was passiert. Und jetzt sind wir mittlerweile 2 Jahre dabei.
So ungefähr, ja.
Mit ein paar Pausen, ja.
Mit ein paar Pausen, immer mal wieder. Aber genau. Und genau, quatschen da so ein bisschen, weil ich meine, die Grundidee war so ein bisschen zu gucken, hey, vielleicht gibt's da draußen ein paar Leute, die irgendwie anfangen wollen mit Pen and Paper und wissen vielleicht noch nicht so genau, wo sie anfangen sollen. So wie ich das auch vor nicht allzu langer Zeit war. Ich bin auch erst so richtig zum Spielen gekommen, weil ich in einem Meeting morgens gesehen habe, dass Matthias und Dungeons & Dragons Merch-Nerd-Shirt irgendwie getragen hat.
Nerd.
Und da hat sich direkt mal geoutet. Fand ich aber gut, weil das mir so ein bisschen das Tor in diese Welt aufgestoßen hat. Und und seitdem machen wir gemeinsame Sache.
So genau, bisschen. Also wir sind eigentlich so drei Generationen von Spielleitern, so ein bisschen. Also ich bin so der schon am längsten dabei ist, seit Anfang der 90er. Dann kommt so der Dominik und der Patrick. Und ja, also für mich persönlich zum Beispiel war das erste Mal, dass ich mich so intensiv mit anderen Spielleitern austauschen konnte, was natürlich für den Podcast immer sehr bereichernd ist, weil wir so auch gar nicht so viel miteinander spielen. Also wir haben so, jeder hat so seine eigene Gruppe, haben ab und zu mal so Überschneidungen. Also Dominik spielt auch zum Beispiel bei Patrick in der Gruppe mit, aber haben auch jeder noch so seine eigene Runden. Und da haben wir eigentlich immer viel, viel Futter für unseren Podcast, was wir so reintragen. Und mir geht es persönlich zum Beispiel auch so, klar, wir haben das Ziel, dass wir vielen Anfängerinnen auch da draußen das Spiel, das Hobby näher bringen wollen. Aber ich zum Beispiel höre mir die Dinge auch gerne selber nochmal an, was vielleicht ein bisschen weird klingt. Aber ich lerne auch immer wieder mehr dazu. Ja? Also dadurch, dass man einerseits selber reflektiert, aber was die Jungs zum Beispiel auch mir immer reingeben, ich finde, es hat so ein Projekt, was eigentlich so ein Win-Win gefühlt für uns bis jetzt war, ja.
Ja, mega. Also die ganzen obskuren Referenzen, die ich bisher gehört habe, wäre ich sonst nie dran gekommen.
Ja, wir haben gerade gehört, Matthias, du bist seit den 90ern dabei. Patrick, du jetzt seit ein paar Jahren. Dominik, wie ist das bei dir?
Also ich glaube so seit Ende der 90er ungefähr. Also ein Ticken nach Matthias. Habe auch in der Schule angefangen zu zocken. So quasi immer die Pausenzeiten dafür genutzt. und das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen verselbstständigt und dann war, glaube ich, auch so mit eines Grundding für den Podcast, den wir jetzt machen, dass dadurch, dass wir uns auch drüber unterhalten haben und das auch mal etwas lautstark irgendwie so im Flurfunk getan haben, dass wir da unwillentlich andere Leute auch noch mit reingezogen haben. Das heißt, da saßen noch einige andere Leute rum, die gesagt haben, hey, das will ich auch irgendwann mal ausprobieren, das klingt irgendwie ganz cool, das habe ich schon seit ein paar Jahren auf dem Radar, aber ich kenne niemanden, der das macht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, zum einen, wir kratzen euch jetzt mal alle zusammen und machen eine kleine Einsteigerrunde und zum anderen, vielleicht geht's ja noch anderen Leuten da draußen so, die einfach davon gehört haben und das einfach machen wollen, aber halt irgendwie nicht so den Zugang dazu finden. Und das ist so unsere Grundmission. Irgendeinen da draußen catchen wir und der fängt an mit dem Rollenspielen oder die. Und dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja, voll cool. Das findet sich ja auch in eurem Namen ja wieder mit Dungeon Starter. Und ist ja auch das, was ja auch unsere Projekte so ein bisschen irgendwie auf den gemeinsamen Nenner bringt. Falls eben bei Rollen mit den Besten, also falls ihr gerade zum ersten Mal reinhört, geht's eben auch genau darum, eben Leuten, die interessiert sind an Pen and Paper Rollenspielen, da den Einstieg etwas zu vereinfachen, so ein bisschen aufzuzeigen, dass es eben nicht so ein Riesenberg ist, den man vielleicht gleich zu Beginn erklimmen muss. Den kann man erklimmen, wenn man Bock hat, aber man kann eben auch mit einem kleinen Hügel anfangen. Mhm. Voll gut. Ihr habt das eben schon so ein bisschen durchsickern lassen. Ihr seid mittlerweile oder schon seit längerer Zeit alle auch Spielleiter oder würdet ihr euch eher hauptsächlich auch als Spieler bezeichnen?
Ja, ich denke bei uns allen drei hauptsächlich als Spielleiter momentan. Also ja, wir machen auch so ein bisschen Crossover, sind mal so als Spieler irgendwie unterwegs, aber irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein klassisches Ding, wenn man irgendwann mal mit Spielleiten angefangen hat, dann lassen einen die anderen auch nicht mehr mitspielen, sondern ja, nachher weiter vorbereiten.
Das ist wahr. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn man selbst einmal mit dem Spielleiten angefangen hat, dann merkt man, wie anders das ist. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist geiler, weil es ist alles auf seine Art irgendwie cool. Aber ich würde fast sagen, es ist als Spielleiter auf einer persönlichen Ebene ist es erfüllender als Spieler zu sein. Ich meine, wie viele Sessions habe ich gespielt, bevor ich gesagt habe, ey, komm, ich will das auch mal leiten? Das waren nicht allzu viele. Also weiß nicht, ob ich da so ein bisschen aus der Reihe falle. Aber ja, genau. Ich würde auch sagen, hauptsächlich Spielleiter, erst für ein paar Arbeitskollegen. Jetzt mittlerweile habe ich das auch an meine Family so ein bisschen dran getragen. Da gibt's dann an Weihnachten immer irgendwie einen One-Shot.
Das ist ja sweet. Das finde ich ja richtig gut.
Ja, doch. Also mit Alien und Cthulhu, das ist wirklich sehr süß.
Definitiv thematisch passend, ja.
Bringt das Alien die Geschenke.
Ja, genau. Genau. Ey, gut, Leute, kann ich ja nichts dafür, dass meine Familie ein bisschen
anders die ist. Die Alien-Geschenke, die sich selbst auspacken.
Genau. The gift that keeps on giving.
Aber ja, genau. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich bin auch hauptsächlich als Spielleiter unterwegs, bin allerdings auch ein schrecklicher Langstreckenspieler, also weil ich einfach nicht beim selben Charakter bleiben kann. Also ich bin so der typische Typ, der irgendwie mit einem neuen Charakter an den Tisch kommt und anfängt an zu stöhnen irgendwie. Also das ist halt das, was mir so fehlt, weil ich immer wieder auf irgendwelche neuen Konzepte anspringe und das dann irgendwie spielen will. Und das ist halt als Spielleiter sehr viel einfacher. Aber früher gar nicht so viel. Also als ich so angefangen habe, war ich glaube ich schon, hatten wir auch so unserem, gerade bei das schwarze Auge, da hatten wir einen Meister, wie es der so schön heißt. Da habe ich eigentlich ziemlich lange, war ich nur Spieler gewesen, ja.
Ich finde, also bei mir habe ich irgendwann festgestellt, so je mehr ich angefangen habe zu leiten, desto schlechter wurde ich im Spielen. Weil ich mich da auch nicht mehr so rein, also schon, ich kann mich da reinversetzen, ja. Aber irgendwann, wenn du diese Denkweise eine Spielleitung so angewöhnt hast, es passieren irgendwelche Dinge und irgendjemand macht was und ich fange sofort an zu denken, ja, okay, nice, das baue ich so in den Plot ein und dann kann ich das so und dann merke ich so, fuck, ich bin Spieler, ich kann das gar nicht. Ich würfel Damage, so. Oder keine Ahnung. Und das ist halt auch so, dass dieses Bleiben bei Charakteren irgendwie schwerer wird, ne? Weil man ja relativ facettenreich unterwegs ist, wenn man leitet. Hoffentlich, wenn man das nicht tut, könnte das irgendwie komisch sein, wenn einfach jeder Nichtspielercharakter die gleiche Figur ist. ja, also ich würde auch mittlerweile sagen, ich glaube, ich gebe mir so eine 3+ mit Sternchen vielleicht, wenn es darum geht, ich muss irgendwas spielen.
Okay, krass.
Ich finde es auch super schwierig, bei so Sachen wie irgendwelche Metawissen aus den Spielsystemen irgendwie mit reinzugehen. Also gerade bei DSA, wenn man als Spieler sich da reindenkt, dann ist ja diese ganze Geschichte, die dann mit hinten dran kommt, da möchte man ja im Prinzip auch Bescheid wissen, wenn man dann als Spielfigur das irgendwie erleben soll und das schon mal irgendwo als Spielleiter gelesen hat. Oder bei Dungeons and Dragons, wenn das Monster um die Ecke kommt und man genau weiß, alles klar, Seite 325 im Monster-Manual.
Ja.
Deswegen ja, immer verdecken und tarnen, was da gerade ankommt. Ne?
Ja, ja.
Also das kennt man ja oft, dass wenn man da einen Troll versucht nur zu beschreiben, dass dann die Gruppe irgendwann sagt, ach, das ist ein Troll, bis sie dann da drauf kommen. Ne? Also das dann, das lohnt sich. Aber was ich finde, wo wir gerade davon sprechen, wie ist es denn als Spielleitung zu spielen? So Systeme wie Powered by the Apocalypse, wo du halt ein bisschen mehr, bei den Spielerinnen eine eigene Agenda halt haben und die auch selber ein bisschen mehr diesen Welten mitgestalten können. Da fühle ich mich super wohl, muss ich sagen. Ja. Also, wo du diese Freiheit hast, ne? Wenn du, wo kommt dein Charakter her? Was ist deine Kultur? Oder du stehst irgendwo davor und darfst was mitbeschreiben. Das finde ich dann wiederum ziemlich cool, weil da kann man so das ein bisschen ausleben, ne? Was du gerade beschrieben hast, Flo.
Ja, da kann man ja auch relativ einfach so kurzlebige Charaktere spielen. Ich freue mich ja immer, wenn meine Figuren irgendwie draufgehen, weil dann kann ich neue machen. Das ist gerade jetzt bei so Powered by the Apocalypse-Ding hast du ja auch nicht das Gefühl, du hast jetzt da irgendwie Arbeit groß reingesteckt und hast das jetzt verloren, als wenn du jetzt, keine Ahnung, gefühlten 2-3 Stunden für irgendwie eine Pathfinder oder eine DSA-Figur da sitzt und du würfelst und du schreibst auf und da ich habe noch 5 Silber, was nehme ich mit und I don't know. Und dann gehst du halt drauf nach 2 Stunden Session und denkst dir so, ja, schade. So. Und dann bei sowas wie Monster of the Week oder keine Ahnung, oder auch Blades in the Dark, wenn ich da einen nicen Abgang habe, denke ich mir so, ja, okay, fett. In 10 Minuten bin ich wieder am Start, Leute. Aber das war schon mal gut, so, dann machen wir weiter.
Ja, Matthias hat das bei uns mal so beschrieben, den Charakter spielen wie ein geklautes Auto. Kann man einfach mal richtig schön alles irgendwie rauslassen. Ist auch der Grund, warum Fiasco bei mir so gut funktioniert. Das ist ja auch im Prinzip einfach so ein Abend, das der Abfeiern vom Charakteruntergang und dann macht man was Neues.
Ja, da habt ihr ja zuletzt eine Schnellschussfolge zu gehabt, ne? Weil das muss man ja vielleicht auch mal eben erklären. Ihr macht ja diesen Podcast, ihr habt ja gerade schon gesagt, seit 2 Jahren. Habt dann da immer, ich glaube, 2-mal den Monat bringt ihr was raus in der Regel. Mhm. Und dann wechselt sich das ja auch oft ab, dass ihr da eben eine größere Folge habt, die dann eben auch mal, ja, ähnlich wie bei uns, irgendwie eine Stunde geht. Oder eben dann diese Schnellschuss Geschichte, dass ihr da einfach innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten System vorstellt.
Genau. Also wir versuchen immer so große Folgen immer so unter ein Thema zu stellen. Also wir machen kein Skript oder irgendwas, aber ein paar Stichpunkte und dann eher so ein bisschen lose geführt das Ganze, aber haben immer so ein, ich sag mal, kein systemspezifisches Thema, also eigentlich mal sowas wie Weltenbau oder dass deinen ersten Charakter bauen oder dein Abenteuer mehr improvisieren und weniger schreiben sozusagen. Und diese kleinen Folgen, da packen wir halt dann immer so rein, was wir so auf die Schnelle vom System kurz vorstellen. Wie funktioniert's? Ist es für Anfängerinnen geeignet oder worum geht's? Das versuchen wir immer in so kleinen Folgen zu verpacken. Mhm. Ganz einfach auch, weil, also ihr seid ja echt gut unterwegs mit jeder Woche, ihr gebt ja auch echt voll Gas und bei uns immer so ein bisschen, irgendwann haben wir gemerkt, wir hatten es ja anfangs 1 Monat, aber 1 Monat war auch echt wenig und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen immer diese Langfolgen, Kurzfolgen in einem Durchgang auf und haben dann für 1 Monat 2 Stücke Content, die wir dann raushauen können.
Genau, was ich immer noch nicht sagen habe, viel ist, aber für uns ist es zu managen.
Ich glaube, die Aufteilung kommt auch so ein bisschen daraus, dass wir immer noch so ein bisschen am Rumsuchen sind, was jetzt genau das richtige Format für uns ist. Wir haben am Anfang auch so ein bisschen Workshop-Folgen mit drin gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen zuerst eine Langfolge und machen dann nochmal so eine kleinere Workshop-Folge dazu, wo wir das einfach mal anwenden, was wir gerade so erzählt haben. Das haben wir in der letzten Zeit gar nicht mehr so hinbekommen, das irgendwie zu machen. Ja. Wir hatten auch mal so ein Campaign-Diary versucht und so die häufigsten Rückmeldungen, die wir tatsächlich auch bekommen, sind, was haltet ihr denn für gute Einsteigersysteme, was könnt ihr da empfehlen, was habt ihr da schon gespielt? Das heißt, da ist quasi unsere Schnellschussfolgen mit rausgekommen, weil wir das halt auch irgendwie auch abdecken wollen, wenn wir das schon gefragt werden.
Ja, das ist ja so ein Dilemma, in dem sich, glaube ich, alle Content-Creator immer mal drin wiederfinden. Man hat irgendwie so die Ursprungsidee und die setzt man dann um und dann, ja, fällt einem über die Zeit irgendwas auf, was man vielleicht noch besser machen könnte oder was eben dann ja nicht so gut ankommt und dann ändert man das irgendwie und das geht Flo und mir genauso. Also um da jetzt mal so ein bisschen behind the scenes zu quatschen, ist ja auch mal nicht ganz uninteressant, aber dann überlegt man auch, okay, sollte man vielleicht auch wirklich mehr Formate in den Podcast reinbringen, ähnlich wie ihr jetzt dieses mit dem Schnellschuss zum Beispiel habt, dass man sagt, man hat irgendwie pro Folge einen Block, wo eben der sich immer wiederholt und wo dann was Bestimmtes stattfindet. Oder man hat noch Ideen für andere Plattformen. Man macht irgendwas für Instagram, um da Reichweite zu generieren oder Twitch, YouTube etc. Gibt einfach so viele Plattformen, mit denen man auch irgendwie coole Sachen machen kann. Aber ja, man braucht eben die Ideen, man braucht auch die Kraft und die Zeit, um das umzusetzen.
Das ist eben genau das Ding, ja. Ich meine, wir haben auch so ein paar Pläne oder lose Ideen, was wir gerne noch probieren wollen würden. Aber letzten Endes ist es halt eben auch, ich meine, das ist so ein bisschen unser Hobby und könnte man sehr viel mehr machen. Aber teilweise, wie du schon sagst, ne, es fehlt halt einfach die Zeit so ein bisschen. Gut, ist auch vielleicht irgendwo so ein bisschen Ausrede. aber es ist halt so, ne? Wenn ich jetzt sage, zu unseren 2 Podcast-Folgen den Monat will ich noch irgendwie 1-2 YouTube-Videos machen oder sowas, dann hast du da auf einmal schon einen Nebenjob.
Ja, das ist so. Das Wichtige ist ja auch irgendwie, die Sachen dann auch durchhalten zu können. Also jetzt mal irgendwie irgendwelche Experimente auf Instagram oder TikTok zu fahren, macht ja auch nur irgendwie dann Sinn, wenn man das dann auch wirklich regelmäßig macht, damit die Leute, die sich das irgendwie angeguckt haben, dann auch was davon haben, dass sie da mal aufgeschlagen sind.
Ja.
Ja, ich meine, ihr seid ja auch alle aus der Branche, ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann arbeitet ihr alle bei derselben Mediaagentur, richtig?
Genau, ja.
Ja, und dann hat man ja eh mit dem Thema zu tun, weiß, wie sich vielleicht Leute verhalten, die sich dann ja ein Twitter-Feed angucken oder Instagram-Feed oder eben TikTok-Feed und alles, jede Plattform hat so ja sein eigenes Nutzerverhalten. Mhm. Und jeder Nutzer hat eben auch die andere, je nach Plattform, eine andere Erwartung an die Content Creator in dem Fall dann. Mhm, ja. Ja, kann ich voll verstehen, aber ja, um nochmal zu einem anderen Thema zu kommen, weil mich das jetzt so interessiert. Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr auch manchmal untereinander dann spielt und da für euch so kleine Crossover habt. Wer ist denn da dann mit der Spielleitung dran oder wechselt ihr euch da ab?
Da haben wir uns bisher immer abgewechselt, tatsächlich.
Ja. Also angefangen hat es mit, also ganz am Anfang war Matthias Gruppe. Da, ne, da hat Matthias geleitet, was auch mein Debüt als Spieler war. Und genau, das war so der Anfang. Und dann irgendwann habe ich meine eigene Gruppe aufgemacht. Da waren dann auch anfangs der Matthias und der Dominik auch mit drin. Dominik immer noch, das ist auch eine Gruppe, die noch ongoing ist, auch wenn wir eine relativ lange Pause hatten. Aber Matthias ist dann wegen Zeitmangel dann da so ein bisschen hat sich abgemeldet.
Das war einfach, man muss sagen, mit Corona kam eigentlich, was cool war. Meine alte Gruppe, die sonst so alle so 3 Monate getroffen hat, wir haben ja echt angefangen, wieder jeden Freitag zu spielen. Ja, also das ist so meine Gruppe, mit denen ich jetzt schon seit 2000 spiele. Ja, und da haben wir wieder jede Woche gespielt und dann war halt echt bei mir so ein bisschen der Drive da raus. Und der Patrick war auch nicht böse, weil die Gruppe ist echt groß. Nee. Und da hat er gesagt, okay, wenn einer weniger dabei ist, bin ich gar nicht so undankbar. Ja.
Das war halt das Ding, so als First-Time-DM irgendwie eine Gruppe aus 6 Spielern dann schon irgendwie so zu managen. Das, aber hey, ich meine, dadurch wird man ein bisschen abgehärtet.
Ja, alles Neulinge, ne? Bis auf Dominik, der dabei ist, auch alles Spielerinnen, die zum ersten Mal spielen. Ja.
Genau, ja. Das heißt, man hat zusammen gelernt. Das ist ja auch ganz schön.
Ja.
Richtig. Nee, genau. Und dann hat der Dominik noch vor, das ist jetzt 1 Jahr her, dass wir deine Gruppe aufgemacht haben.
Genau. Also wir haben mit dem mit dieser Icewind Dale-Kampagne Rime of the Frostmaiden von Dungeons & Dragons haben wir mal angefangen zu spielen. Liegt momentan leider auf Eis, passenderweise. weil ich die Nachwuchswerbung dann doch ein bisschen zu ernst genommen habe und einfach mal selber Kinder produziert habe. Das heißt, ich hänge gerade in der Elternzeit rum und da ist es ein bisschen schwierig, sich noch vorzubereiten als Spielleiter.
Genau, ja, aber nee, deshalb, um deine Frage nochmal zu beantworten, also wir machen eigentlich jeder mal eine Runde, wo die anderen auch mal mit drin sitzen, zumindest zeitweise und genau, ja.
Ja, voll cool. Ist ja auch immer was Spannendes, wenn ihr dann eben euren Podcast so habt und da ja als Projekt für euch diese Sammelstelle habt und da voneinander irgendwie so lernen könnt, weil das ist so, ist ja bei uns so immer dieses ongoing Thema, dass eben ja Flo der DM ist und ich der Spieler, der ja immer noch irgendwie immer ja große Versprechungen macht, von wegen sich da nochmal weiter zu belesen. Mhm. Aber ja, das ich sag's jetzt wieder, es kommt irgendwann. Es geht bald los. Flo, es geht bald los.
Aber in den nächsten 10 bis 16 Monaten, ja.
Wenn's gut läuft.
Muss nur das richtige System finden, das dich so anlacht, dass du es leiten musst. Das ist so ein bisschen das Ding. Nee, aber was du auch vorhin sagst, also gerade mir am Anfang hat das mega geholfen, weil ich meine, ich kann mir nur vorstellen, wie andere, die halt irgendwie was weiß ich, damit angefangen haben, als es noch kein Google und YouTube und
Critical Internet Role überhaupt. Und
was auch immer, Internet überhaupt gibt, die sich dann irgendwie so ein Buch entweder bei jemandem ausgeliehen haben oder gekauft haben irgendwo und dann in einem dunklen Kellerchen da das Buch durchgelesen haben und dann auf einmal irgendwie so ein Spiel leiten mussten. Ich meine, von daher war mein Einstieg ja doch schon mal einfacher. Aber wenn du dann halt eben 2 Leute da hast, die dir wirklich so ein bisschen mal ihre Perspektive so zeigen, das ist echt Gold wert. Das, weil sonst würde ich mir immer noch in die Hose machen vor jeder Session, die ich leite. Ganz schlimm am Anfang, ganz schlimm.
Kann ich nur bestätigen. Also früher war es ja echt so, du musstest halt schon zu irgendwelchen Conventions fahren, um mit Leuten zu spielen. Und das habe ich eigentlich auch nie groß gemacht. Also ich hatte immer nur mal so meine ganz kleine Bubble, ne, mit den Leuten, die immer, wo wir eigentlich immer. Klar, wir haben andere Systeme gespielt, aber eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise gespielt. Und ich glaube, so das Erste, was, als dann diese Actual Plays kam, Critical Role, das war für mich so der Erste damals, so das Erste so, wo ich dachte so, krass, kann man auch ganz anders spielen. Und ich glaube, das zweite war damals wirklich Dungeon World, was ich mir zugelegt habe, auch diese Philosophie dieses Spielleitens, die da drin steckt. Das war so das zweite, was für mich total so das Erweckungserlebnis war. Und auch diese Gruppe, wo jetzt Dominik und Patrick drin waren, wo wir jetzt mit drei andere Arbeitskollegen mit drin. Das war für mich zum Beispiel auch seit Jahren, dass ich mal wieder mit anderen Leuten gespielt habe. Also das war für mich so ein bisschen wie beim ersten Mal, so ein bisschen aufgeregt, Kerzen angezündet, Musik vorbereitet, Intro geschrieben und all so Dinge. So richtig viel Mühe gegeben und das war schon ziemlich cool.
Wussten wir doch gar nicht zu schätzen damals. Ja. Also
frische Unterwäsche angezogen.
Ja, frische Unterwäsche hatte ich auch an, ja.
Ja, das, was ihr vorhin gesagt habt, das bietet ja Stoff eigentlich auch schon für eine eigene Folge, ne? Also mit Pen and Paper anfangen vor 20, 30 Jahren im Gegensatz zu heute. Wenn man da mal ganz kurz drüber nachdenkt, so wenn man ja jetzt als Einsteiger in so ein Regelwerk, so ein Grundregelwerk in die Hand nimmt und noch nie was davon gehört oder gesehen hat über YouTube oder über Freunde, da wirst du ja überfahren. Also da Mega. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man damit damals hätte umgehen sollen. Wie viele Leute vielleicht, keine Ahnung, so ein Buch irgendwie damals in der Buchhandlung gekauft haben oder geschenkt bekommen haben, das einmal angeguckt haben, nach 10 Seiten gesagt haben, also ich verstehe nur Bahnhof.
Ja, ja.
Vor allem,
ja, ja.
Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie die Sachen damals formuliert waren, ob das irgendwie noch einfacher, schwerer, zugänglicher war. Total schwierig. Und da leben wir heute natürlich ja wirklich in einer Zeit, wo man sich das mal im Fix bei YouTube angucken kann und dann weiß, was Plan ist.
Die meisten werden ja mit so einem Medium dann entweder ein Actual Play, ob es jetzt ein Podcast ist oder ob es eine Show ist oder was auch immer, werden ja mit so einem Medium konfrontiert, bevor sie überhaupt wissen, was Pen and Paper überhaupt ist. Na, und dann hat man dementsprechend ja einen viel einfacheren Einstieg, weil du das Konzept schon mal irgendwie so ein bisschen begriffen hast. Das ist aber nach wie vor irgendwie so ein bisschen die Hürde, sage ich mal, weil auch jetzt, wo wir unseren Podcast machen und wo wir auch ein paar Folgen haben, ich meine, teilweise, wenn man im Thema drin ist, kann man, glaube ich, nicht vermeiden, dass man so ein bisschen abdriftet in den Technical Talk so ein bisschen und du dann halt eben die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon du redest, dass du die dann halt so ein bisschen verlierst. Aber ja, es ist, glaube ich, immer noch schwierig, jemandem, der überhaupt keinen Plan davon hat, das irgendwie zu erklären, was genau da abläuft am Tisch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Herausforderung mit so Podcasts oder mit so alles, was kein Actual Play ist, ne? Den Leuten das irgendwie so ein bisschen zu verklickern, was genau da abgeht und was so ein bisschen die Faszination davon auch ist.
Was ist denn euer Pitch so?
Also genau,
mich würde interessieren, wenn ihr so jemand hört, ihr macht irgendwie einen Podcast oder ihr spielt mit seltsamen Würfeln.
Ich habe gehört, ihr macht da so Rollenspiele.
Meinst du jetzt für das Thema Pen and Paper für sich oder ja, für genau, den Podcast?
Ja, also für Pen and Paper an sich, ne?
Ja, das ist auch so eine Frage, die in vielen folgenden Interviews immer mit auftaucht tatsächlich, weil sich das auch immer von Zeit zu Zeit ändert, je nachdem, was man für eine Perspektive dann vielleicht gerade hat. So, und man schnappt dann ja auch immer mal Sachen auf von anderen Leuten, die das gesagt haben, um das zu beschreiben, so, ne? Also ich fand das da ganz treffend, zu sagen, man macht sowas wie Stand-up-Theater quasi am Tisch mit eben einer Person, die eben eine Grundgeschichte geschrieben hat. Und ja, die Charaktere, die man dann spielt, da hat man eben freie Entscheidungen, die man treffen kann. So, oder man beschreibt das irgendwie mit einem Film, das quasi einer der Regisseur ist und man ist irgendwie da die Darstellerin und kann da dann so die Geschichte erzählen. Und um Sachen zu entscheiden, ob die klappen oder nicht, wenn man was vorhat, da wird dann eben zu Würfeln gegriffen. So ganz grob, wäre jetzt so meins. Ich weiß nicht, wie Flo das gerne erzählt.
Ja, es ist schwer. Ich habe auch gerade überlegt, ich habe, glaube ich, heute war das erst versucht, jemand, der hat mich gefragt, so, ey, was ist das? Und ich meinte so, bla, bla, die Stars. Und er so, oh ja, krass, das klingt scheiße. Und ich so, ja, okay, cool. Ja, fühle ich, wo du herkommst. Du hast aber auch eine Person, ich finde Brettspiele blöd, Videospiele sind blöd, Filme gucken ist auch doof und Serien auch.
Was macht der? Der sitzt einfach. Ich weiß es auch nicht. Daheim, ja. Ich bin Busleiterin. Der kommt nach Hause und setzt sich hin und wartet, bis morgen ist. Ja. Ja,
das ist auch so einer, so, wo du so fragst, was machst du den ganzen Tag? Ja, so arbeiten, ja, wenn dir langweilig ist. Und ja, dann arbeite ich. Okay, nice, schön. Das ist da richtig schön fürs Bruttosozialprodukt. Bitte mach weiter so.
dann muss ich nicht mehr.
daher, was auch immer ich da gesagt habe, war anscheinend nicht gut. Aber ja, ich meine, im Ding, von, was der kürzeste Pitch oder das Pen and Paper ist, Brettspiele in geil. Ja? Es ist so, alright. Brettspiel in nice.
Fühle ich.
Und ich glaube, es war auch ganz am Anfang da, wo Torg und ich, glaube ich, in der zweiten, der ersten Folge noch drüber sowas gesprochen haben. Und ich meinte zu ihm, vom Ding her, wenn man das mal ganz easy betrachtet, ist ja auch so eine Runde Risiko, mit irgendwie Freundinnen so, irgendwo auch Roleplay, ja, weil du ja deine blaue Nation spielst, ja, und du bist jetzt der General der blauen Nation und du vertrittst die Interessen der blauen Nation, bla bla bla, und machst das natürlich so, damit du das am Ende gewinnst, so. Und irgendwie ist das ja auch nur so Roleplay-Light, nur mit dem Unterschied halt, dass du nicht nach 2-3 Jahren zu deinen MitspielerInnen sagst, ey, wisst ihr noch damals vor 3 Jahren diese eine geile Aktion bei der Runde Risiko oder damals bei Siedler Katan, diese geile Runde, über die wir seit 10 Jahren reden, halt nicht. Und, aber Pen and Paper gibt dir das halt, ne? So, ja. Keine Ahnung.
Ich habe noch ein Risikoerlebnis, wo mein Kumpel Sebastian gegangen ist. Der ist dann einfach gegangen, ja, als wir Risiko gespielt haben. Das ist schon echt ein Spiel, das Freundschaft zerstören kann. Aber das nächste Mal war er wieder da. Ja,
ich meine, wenn man da auch zum Teil so 6-7 Stunden sitzt, da, dann irgendwann merkt man so, okay, ja blöd. So. Nach 6 Stunden macht Verlieren noch mal irgendwie mehr Aua.
Ja. Ach, aber deshalb ist ja gut, dass du bei Pen and Paper nicht wirklich verlieren kannst. Also jedenfalls bei manchen nicht, ja. Schätze ich mal.
Ich meine, selbst wenn jetzt eine Figur ganz plakativ einfach mal drauf geht oder wenn der eigene Plot nicht aufgeht, am Ende erzählt man die Geschichte halt so zusammen, ne? Mhm. Jetzt, wenn ihr Alien-RPG gespielt habt, sowas wie Zerstörer der Welten oder so, da verliert ein Großteil der Leute, die damit spielen.
Das ist wahr, aber gut, darum geht's ja auch so ein bisschen dann, ne?
Eben. So, ich meine, bei uns damals war es 100, wir hatten TPK, absolut. Da kam niemand als Sieger raus, aber irgendwie waren wir doch alle Sieger. Außer Torge, der hat sich erschossen.
Oh je. Also, wollte ich mich gerade an die Szene habe ich mich denken müssen, das habt ihr mal schon erzählt im Podcast. Ging es euch schon mal so, dass ihr so richtig, also einen Charaktertod hattet, wo ihr wirklich dann, wo ihr ein bisschen gelitten habt, so? Also, bis jetzt gab es das bei euch schon?
Also ich selber noch nicht so richtig. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, also es jetzt jährt sich quasi jetzt gerade zum ersten Mal, dass ich mit Pen and Paper Spielen angefangen habe. Deswegen bin ich da noch nicht jetzt so lange dabei und muss sagen, ja, jetzt diese Sachen Alien, auf die du gerade auch angespielt hast, die war halt ja auch von mir forciert. Das heißt, also da habe ich natürlich schon dran gehangen, aber dann for epic purposes habe ich mich dann dazu entschieden, da selbst irgendwie mit den Ausweg zu suchen. Und von daher, ja, für mich gab es jetzt sowas noch nicht, dass ich da jetzt länger mit zu kämpfen hatte.
Also ich glaube, jedes Pet ever in jedem Fantasy oder jedem RPG ever, ja, das ist ja auch das Dümmste, was du machen kannst in der Spielleitung. Du erwähnst ein domestizierbares Tier im Umkreis von 100 Kilometern von der Party, ne? Und die rennen ja dahin durch Berge und durch Büsche und so, um diese eine Kuh zu streicheln. Und dann sagt einer so, können wir die mitnehmen? Und ich habe das auch mal in einer früheren Folge erzählt, bei mir ist eine komplette, alles ist ja derailed in den ersten 10 Minuten von der Kampagne, als ich eine Kuh erwähnt habe. So, die ist dann mitgenommen worden, die war dann am Start, die hieß dann Betsy, die wurde awakened, die war dann auch noch ein Sorcerer. Das war alles totaler Scheiß. So, diese blöde Kuh, ne? Literally, war dann da, war also mit einem einmal super epischen Spielcharakter tot in einem 40k-RPG, das war ein Deathwatch, wo der Apothekar so richtig krass sich geopfert hat, das war richtig dolle. Aber ich glaube, so der Schlimmste, woran wir alle nagen mussten, war in Warhammer Fantasy. Nagen auch ganz witzig, weil die Figur, um die es ging, die hieß mal Bootsmann Peter. Dann wurde ihr das Bein abgebissen und dann hieß sie Peckleg Pete. und wer Warhammer Fantasy kennt, das hat so witzige, was heißt witzige, das hat so sehr konsequenzlastige Verletzungstabellen. Mhm. Also hat Peckleg Pete auch irgendwann multiple Peglegs gehabt. Und dann hatte Peckleg Pete auch irgendwann so einen Holzhaken an der anderen Hand. Und war halt dann super, super immobil. Und hatte auch nur ganz schlechte Würfe. Aber Peckleg Pete war immer richtig motiviert, so die Rucksäcke zu tragen für die Gruppe. Dann hatten wir auch, das habe ich damals nicht geleitet, aber da hat die Spieler nachher überlegt, okay, krass, können wir irgendwie Peckleg Pete zu einem Zauberer machen, damit er was kann, ja? Weil im Nahkampf kann er nichts mehr. Der hat nämlich so krass Agilitäts-Mali, weil er keine Beine mehr hat, dass wir das nicht machen können. Er kann aber auch nicht in den Fernkampf, weil er hat ja nur eine Hand. So, können wir den irgendwie zaubern lassen? Nee, geht nicht, weil Lore. So, der wird jetzt nicht irgendwie magisch befähigt, weil ihm drei Gliedmaßen fehlen. Und dann haben wir Peglich Peter, so ein Wachhund, ne? Den haben wir den immer so vor unser Boot gestellt mit so einem Säbel, dann hier, ne, lass da keinen hin. Und irgendwann ist Peglich Pete gestorben, weil er gegessen wurde von irgendwas.
Gut.
Und das war
ich leide war jetzt mit, Flo, nach der Erzählung. Ich leide jetzt schon mit.
Also, ich habe ihn geliebt, also in den wenigen Sekunden jetzt.
Das war richtig schlimm. Auch so, dass es so ein Side-Plot wurde mit, wir müssen in die Stadt der fucking Zwerge, weil die wissen doch bestimmt, wie man den Rollstuhl baut. Aber es ist halt Warhammer Fantasy, alles ein Herzlos und du gehst zu den Zwergen und sagst, bau mir einen Rollstuhl und die so, hä, nee. So, werft den halt in den Fluss und dann sucht euch doch einen funktionierenden Freund. Und wir so, was? Das ist Peglich Pete. So kennt ihr den nicht? Ja.
Oh Gott.
Aber das war schön.
Ah, saustark.
Ich würde ja auch gerne eure Anekdoten zu Charaktertoden hören, aber dafür würde mich erstmal interessieren, was sind denn eigentlich so eure Hauptsysteme? Weil man hört mal D&D hier oder Pathfinder da. Was?
Oder Passion ist das Passion.
Was sind denn so eure Spiele?
Ja, also ich muss sagen, ich bin D&D durch und durch. Ja, naja. D&D, ist egal. Das ist so ein bisschen das erste System, von dem ich auch einen Actual Play Podcast durchgehört habe vollkommen, und das ist halt so ein bisschen, das war mein Einstieg so in das ganze Ding. Ich meine, und so klassische Fantasy, da fahre ich sowieso drauf ab. Und ja, das hat sich irgendwie direkt nach zu Hause so ein bisschen angefühlt. Und bei mir kam das dann erst so ein bisschen mit der Zeit, dass ich dann mal hier, mal da so ein bisschen reingeschnuppert habe. Wie gesagt, ein bisschen Cthulhu, ein bisschen Alien und so. Und ich glaube aber fast, ich bin noch so ein bisschen am Anfang von dem Ganzen. Da gibt's garantiert noch einiges, habe ich ja auch schon gehört, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, zu D&D werde ich immer wieder zurückkommen. Das ist so ein bisschen mein Bay.
Wie ist es bei euch?
Ja, also bunte Mischung. Also das, was der Patrick schon gemeint hat, von wegen, man kriegt so viele Sachen mit, das ist, glaube ich, auch so mein Fluch. Ich habe so ein ganzes Regal voll mit Rollenspielsystemen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, weil ich sie einfach geil fand. Und dann stehen sie jetzt da und ich habe sie mir vielleicht mal durchgeblättert, aber irgendwie nie an den Spieltisch bekommen, weil dann doch irgendwie die Spielgruppen dafür fehlen.
Ah, der Pile of Shame.
Ja, der Pile of Shame hat mittlerweile ein eigenes Regal. Das ist ein bisschen traurig.
Ich schaue ihn auch jetzt gerade an und ich, oh.
Ja.
The Shelf of Shame.
Genau, ja. Also ich komme ursprünglich auch von DSA, habe damit angefangen. Das ist also die Box vom großen Bruder von einem aus meiner Klasse, bei der die Hälfte der Hefte gefehlt haben. Das heißt, wir haben am Anfang irgendwie nur mit so der Hälfte der Regeln gespielt, weil wir einfach nicht wussten, dass es noch mehr gibt. Das war eigentlich auch ganz nice. Und ich will nicht wissen, was wir da alles so Schönes verbrochen haben, ohne das Spielleiterheft in
der Spielzeit. DSA Light.
Ja, weil halt die dritte Edition, die schon regellastig ist, aber halt nur irgendwie die eine Hälfte davon.
Ich glaube, das Produkt, was sie kaufen, DSA Light, ehrlich gesagt.
Ja. Da gibt es ja auch immer wieder Anläufe dafür, das irgendwie zu machen. Ja, aber ansonsten, Cthulhu habe ich relativ viel gespielt. Bei einem guten Kumpel, der auch für Pegasus übersetzt hat. Das heißt, der war relativ nah an dem ganzen Quellenmaterial immer dran. Und mein persönliches Lieblingssystem, das ich immer ganz gerne auspacke, ist Deadlands. Das ist so ein Horror-Steampunk-Western-Mischung.
Deadlands ist cool.
Ja, da findet man leider nur nicht ganz so viele Leute für. Aber da habe ich auch meinen schmerzhaftesten Charaktertod erlebt in diesem System. Wo man dann quasi anfängt zu spielen und während man spielt, anfängt die Regeln nachzulesen einem etwas komplexeren System und dann auffällt, hey, ja, wir haben da so einen improvisierten Flammenwerfer dabei. Hey, der hat doch so eine Fehlschlagtabelle. Ja, du bist gerade getroffen worden. Ach, würfel doch mal auf diese Fehlschlagtabelle. Und dann würfelt man auf diese Fehlschlagtabelle, ja, das Ding geht jetzt hoch. Ja, guck mal, was passiert. Sag mal, hast du nicht so einen Rucksack voll C4 dabei? Ja, das System hat ja auch noch Regeln dazu, wenn wir irgendwie zwischen Wänden stehen, dass dann die Explosion wieder zurückgeworfen wird und so Geschichten. Ja, guck mal, was passiert. Ja, ihr kriegt jetzt alle so und so viel Schaden. Komplette Gruppe zerfetzt. Cool. Okay, wir sind jetzt seit einer halben Stunde am Spielen. Ich würde mal sagen, wir machen eine Raucherpause und fangen wieder von vorne an.
Load.
Ja, quick save, quick load. Genau. Ach ja.
Krass. Matthias, wie ist es bei dir mit System?
Also bei mir eigentlich jetzt auch. Die Dungeons & Dragons, die fünfte Edition. Also die bin ich eigentlich so über Umwege über, ich glaube, Ron Ring gab es auch mal eine 5e-Version und die habe ich eigentlich nur in so einem One-Shot eher so halb motiviert mitgespielt und konnte es gar nicht glauben, dass das D&D ist, weil ich das, die Regeln so geschmeidig fand, weil ich die noch aus der 3.5er kannte und bin seitdem eigentlich auf D&D ziemlich so mein Hauptsystem. Wobei ich sagen muss, im höheren Leveln fällt es mir auch schwer, das zu managen, teilweise mit meinem improvisierten Spielleitungsstil, den ich so bevorzuge. Deswegen ansonsten bin ich auch immer Dungeon World für One-Shots und sowas bin ich immer gern zu haben. Das ist immer sowas, was man aus der Schublade ziehen kann, losspielen kann. Natürlich auch Monster of the Week jetzt seit kurzem, auch über euch draufgekommen, gleich mal ausprobiert. Auch und ansonsten, ja, ich nenne es nicht Pile of Shame, ich sag aber, ich lese gerne Rollenspiel. Also ich habe auch unglaublich viele PDFs und auch so ein paar Bücher im Schrank stehen und ziehe mir da aber auch viel raus mal aus anderen Systemen. Also ich habe auch schon mal von Dread den Jenga-Turm bei D&D eingesetzt, bei einer Szene, wo wir gesagt haben, wo es darum ging, dass irgendwie eine Lava-Höhle und jedes Mal, wenn sich jemand bewegt hat, dann musste er da so einen Stein aus dem Jenga-Turm ziehen und als der Turm umgefallen ist, hat sich das Schlachtfeld verändert. Also sowas mache ich auch ganz gerne. Oder wir haben eine Schnellschussfolge gemacht über die Fortschrittsvisualisierung mit so Clocks aus Blades in the Dark, ja, was ich auch super geil finde, nie gespielt habe bis jetzt. Aber das gehört für mich eigentlich auch so zum Hobby, dass ich viele andere Systeme einfach gerne lese. Ja. Weil ich finde auch immer, selbst wenn es entweder ist es die Welt, die mich begeistert, oder ich ziehe mir irgendwas aus der Mechanik raus. Ja. Aber an Systemen eigentlich wirklich dienen die so das Hauptsystem. Ja.
Und gibt es da irgendwie einen Charaktertod bei dir oder alternativ bei Patrick?
Naja. Ist tatsächlich so ein bisschen beieinander liegend.
Das ist eine dumme Sache.
Dumme Sache. Okay. Also ich hab's schon mal erzählt bei unserem Podcast, aber also es war meine erste Session als Dungeon Master. So, wir sind alle am Tisch, hochmotiviert, ja, alle haben so ihren Charakter gemacht und sowas. Und ich natürlich die Hosen voll bis oben hin. Okay. So, vorher noch schön so, okay, ich schaff das irgendwie, das wird schon nicht so schlimm, ich meine, kann ja kaum was passieren, ist ja alles gut. Okay, und wir fangen an zu spielen und es läuft so ein bisschen hier und da, muss mich halt so ein bisschen reinfinden und so, wie das halt eben am Anfang ist, ne? Ich die ganze Zeit, okay, ich hoffe, ich mache alles richtig soweit, aber die Leute hatten anscheinend Spaß genug, erstmal sind auf jeden Fall keine gegangen. So, und irgendwann, so gegen Ende der ersten Session, gehen die Charaktere in so eine Krypta rein, in so ihren ersten kleinen Dungeon. Und sie sind auf der Suche nach so einem Amulett, so einem Artefakt, was ich mir dann irgendwie ausgedacht hatte. Und sie sehen das quasi in einem offenen Grab liegen, an so einem formlosen, länglich so ein bisschen strange aussehenden Vieh, was aber tot zu sein scheint. Und Matthias' Charakter Quinn ist damals dann mit jetzt nicht allzu großer Vorsicht dann dahin und hat dann nach dem Ding gegriffen und dann habe ich mir natürlich schon ins Fäustchen gelacht und habe gesagt, haha, so, jetzt. Und dann hat er natürlich den Ghoul, war es, glaube ich, einer.
Es war Level höher, es war der Gast. Also so.
Aber es war der Gast sogar. Der Oberghoul. Weil wir halt eben, da war auch eine sehr wertvolle Lektion für mich, weil wir haben mit 6 Charakteren angefangen. Das heißt, ich habe halt so ein bisschen drüber gestapelt, so an Schwierigkeit, so an Monster und sowas. Und ja, dieser Gast hat dann leider gecrittet. Und das war dann halt eben so, dass ich musste dann leider leider erzählen, wie Matthias Charakters Hand abgerissen wird. Und er war leider auf minus seiner maximalen HP.
Und das Gesicht von Patrick war schön. Er meinte 18 Schaden und ich, ja, dann bin ich jetzt instant tot quasi.
Und die Augen werden groß. Aschfahl. Ja. Wie? Nee, oder? Ja, doch. Oh, fuck. Ja, das
aber das hat nicht so wehgetan. Also mir hat es jetzt nicht wehgetan.
Mir schon. ich dachte so, okay, komm, erste Session, machen wir mal so ein bisschen Dings, direkt einen Insta-Kill. Ich meine, nachher habe ich dann rausgefunden, das ist mit Level 1 Abenteurern auch relativ fix mal passiert, gerade in D&D. Aber ja, war ein denkbar schlechter Start, wenn ich mir dann auf dem Weg nach Hause denke, so Alter, du hast alles falsch gemacht, was du hättest falsch machen können. Aber ja, er scheint es mir verziehen zu haben.
Ja, wir haben ja da, du hast ja ein bisschen durchimprovisiert, er ist ja dann zurückgekommen. Also er war eh schon so ein Warlock, der hatte eh schon so einen Pakt mit einem Dämon und dann haben wir einfach noch einen Pakt oben drauf gelegt. Und dann ist er Arm wieder zurückgekehrt.
Mit der Mage-Hand, die du dann quasi haben wir das so, dann so ein bisschen als Prothese dann quasi hattest.
Also ich hatte in der Vergangenheit halt auch schon Gruppen, wo wir darüber auch vorher gesprochen haben, weil das auch wieder mal, um mal einen Tipp hier reinzuwerfen in unseren Podcast, ich finde, das sollte man auch, wenn man anfängt, gerade wenn jemand neu dabei ist, vielleicht viel lieber da reinsteckt, einfach mal in der Session Zero oder zwischendrin mal kurz drüber sprechen, Charaktertod, wie gehen wir damit um? Ne? Also man findet es ist total legitim zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass unsere Charaktere tot sind. Sie können irgendwie schwer verletzt sein und kommen wieder und vielleicht haben sie dann ein Handicap oder irgendwas. Also das, so kann man natürlich auch sich da ein bisschen abstimmen.
Wie Peggle Pete.
Ich meine, wenn jetzt halt so der teuflisch lachende Spielleiter, die Spielleiterin dann sitzt so, ich habe dich gekillt, das kann einem dann auch schon ziemlich das Spiel verderben. Und so Menschen gibt es halt auch leider auch. Deswegen vorher lieber mal drüber reden. Ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das immer von der Spielleitung auch oft abhängig ist. Ne? Und gerade ja, wenn man vielleicht dann das erste Mal leitet, dass man dann sagt, okay, die Regeln sind so und das ist jetzt halt konsequent, wenn ich das so und so mache. Aber eben, wenn man dann vielleicht irgendwann ein bisschen mehr Erfahrung hat, weiß, okay, das ist jetzt Session 1, wir haben alle gerade angefangen. Man kennt vielleicht irgendwelche kreativen Wege, wie man jetzt diese Sache doch noch irgendwie im letzten Moment so ein bisschen umgehen kann und trotzdem jetzt das Spiel nicht ganz zu betrügen, aber vielleicht irgendwelche Lücken auszunutzen oder so, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ja das dann eben auch nochmal der Fall sein kann.
Also so Spielertod kann auch richtig witzigen Plot irgendwie ermöglichen. Ich weiß, und das war eine Runde Pathfinder, wo jemand in der Gruppe down gegangen ist, was halt blöd war. Ja, natürlich so, wo ich mir auch dachte, okay, Dice fudgen will ich jetzt nicht, aber das ist halt, wie es ist. Ihr habt einen richtig blöden Kampf da gewählt und ich weiß nicht, warum der Mage getankt hat. Hat er halt. hat überhaupt nicht funktioniert. Ist halt, war halt down, hat Death, hat seine Todeswürfe halt auch nicht geschafft und der Cleric ist dann umgekloppt worden. Long story short, so Charakter war tot. Die Gruppe so, oh nein, bla bla, okay. Man kann ja auch wiederbeleben. Ich so, ja, voll. Und die so, geil. Packen die Leiche hinten aufs Pferd, ab in die Stadt, gehen zum Cleric und moin, wir haben hier den Typen. Und die so, ja krass, klar, machen wir. Kostet halt einen faustgroßen Diamanten. Und die so, nee, teuer. So, 100 Gold. Und er so, nee, halt nicht. Und ich so, okay, krass. Gehen wir halt ans schwarze Brett und suchen halt so wie auf eBay, was letzte Preis.
Necromancer.
So ein Low-Budget Wiederbelebung. Und finden halt den Druiden, die im Pathfinder einen Spell haben, das ist halt nicht Wiederbelebung, sondern Reinkarnation. Und das ist halt viel billiger. Ja, der ist halt viel, viel billiger. Dann bringen halt die Leiche dahin und wir so, okay, geil, anscheinend machen wir das jetzt. Und ich so, okay, spiele halt diesen Druiden, der auch 10-mal so meinte, so, ist das halt echt so, was ihr Bock habt? Wirklich, ne? Weil, no refunds. Und, ne? Und die so, ja, voll, das wird richtig gut. Und ich glaube, Reinkarnation war irgendwie so, du startest halt den Prozess und dann würfelst du auf eine Tabelle, als was die Person halt wiederkommt, ja? Und dann kam er halt als eine scheiß Topfpflanze wieder. Und ich war auch so, ja. Ich hab den D100. Ich habe so viele Möglichkeiten. Und davon sind, glaube ich, 30% oder 40% schon irgendwie ein humanoides Volk, ja. Und dann irgendwie 97 Pflanze. Ich kann jetzt keinen Baum machen. Das ist nicht gut für die. Da dachte ich mir so, ein Kaktus. Ein Kaktus geht in so einen kleinen Topf und das können die sich im Hals hängen. Machen wir so einen Topfkaktus. Und dann ging es darum, dann auch wieder 3, 4, 5 Sessions danach, dass die versucht haben, diesen Magier aus diesem Topf rauszukriegen, der aber immer noch Spells casten konnte, weil er ein Magier war und einfach das Talent genommen hat für hier gestenfreies Zaubern. Und am Ende wollte er nicht mehr sein lebendes Fleisch wiederhaben, er wollte halt dieses Fleisch
im Kaktus bleiben. Das ist ja geil.
Das war richtig dämlich. Ja. Oh. Da fällt mir aber ein, ich habe beim Patrick mich ja mehr oder weniger revanchiert auch, bei einem anderen Abenteuer. Da gab es ja dann, das war auch eher spontan, das war so, ich weiß gar nicht, die Gruppe war in so einer Höhle und ich hatte einfach nur so einen Zugang zum Unterreich. Ich wollte nur sagen, okay, die haben gegen so einen kleinen, so einen Spinnenboss gekämpft. Ich wollte eigentlich damit nur deutlich machen, es gibt Wege, der muss irgendwo von der Unterwelt kommen. Und alle so, ja, wir gehen da jetzt rein. Ich sag, wie geht da jetzt, ihr geht da jetzt rein? ja, wir wollen jetzt reingehen. Dann habe ich halt versucht, so ein bisschen auf der Metaebene zu erklären, wie gefährlich das doch alles ist und dass da eigentlich keiner reingeht. Und dann alle so, ach komm, ein Level war dann so,
so der Gruppenkonsens.
Und dann ich halt auch einfach mir aus meinem Stapel mit meinen Monsterkarten rausgesucht, was irgendwie nach Unterreich aussieht, um weiterzuspielen zu können. Und da war dann auch ein Intellect Devourer, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt das, so
ein, ach, du Scheiße,
kleines Gehirn mit Beinen ist das, ja. Das war dann mit in so einer Gruppe dabei und hat halt dann eben den Zwerg vom Patrick sozusagen auch extrem schlecht gewürfelt und war dann einfach Braindead mit Intelligenz 0 und damit endete dann die Session als Cliffhanger. Und da hatte ich dann eine ähnliche Challenge mit zu überlegen, wie krieg ich denn jetzt, weil sie jetzt dann im Unterreich hing sie dann und daraus wurde dann eine Unterreich-Kampagne dann später, ja. Aber das war, hat mich.
Das war auch interessant, ja. Aber natürlich hat es den Zwergenfighter getroffen, der sowieso schon intellektuell gechallenged ist.
Ich hatte auch mal einen Zwergenfighter, da habe ich gerade angefangen. Ich hatte keine Ahnung von Tuten, Blasen, so hier, bla, Spielleiten. Erstes Mal ein Dungeon. Richtig lamer Einstieg, gerader Tunnel. Hinten geht's nach links und rechts. Oh, wie kreativ, ne? Und dann wie auf dem fünften oder sechsten Feld mittendrin eine kleine Falle mit so Stacheln, die aus dem Boden kommen. Ja, der krasse Flo, das erste Mal gespielt, ja. Ne, hat er gar nicht geklaut von Indiana Jones oder so. Zwergenkrieger rennt darüber, löst die Falle aus, hat 12 TP oder so, kriegt 9 Damage. Und er ist so, okay, ja krass, scheiße. Und ich so, ja okay, aber du hast es geschafft, bla bla bla. Also ja gut, ich geh zurück. Und ich so, oh nee. Ich so, oh nee. Und dann,
sicher.
Ja. Und er halt direkt dann so auf irgendwie negativ 7. Und der so, okay, Mann. Kann ich jetzt irgendwie Todesdings würfeln? Ich so, die Regeln sagen nein. Dann liegt in diesem Gang halt so der tote Zwerg in der Gruppe. Und die ganze Gruppe so, okay, nee, die Quest machen wir halt nicht. So. Wir haben es ja nicht mal durch die Tür geschafft.
Gott, ey.
Ah ja, ich gehe zurück. Das war, also, na, aber ich liebe ja auch, wie solche Memes da und so Inside-Dinger entstehen, wenn man in solchen Gruppen spielt. Ich meine, ihr werdet da auch 100 Millionen von haben.
Ja, ich meine, die besten Momente werden so ein bisschen durchs Rollenspiel geschrieben, ne? Ich meine, der Zwischenfall mit dem Frosch, ja, das. Wir haben auch in meiner Kampagne hat einen Spieler einen Druiden und der verwandelt sich dann auch immer gerne in verschiedene Tiere und so. Und die haben auch in einem so einen Mini-Boss-Kampf so gegen den eine Avatar-Form vom Big Bad Evil Guy irgendwie gekämpft. Und der Druide hat halt sich einfach in einen Riesenfrosch verwandelt und halt ihn geschluckt. Also, als er schön in seinem epischen Endgame, was auch immer irgendwie Ding war, ja. So, ja, ich versuche ihn zu schlucken.
Ja. Okay, ja, hey, wir haben Probleme mit dem Zauberer, der die ganze Zeit irgendwelche Sprüche castet. Braucht er nicht irgendwie Gesten und irgendwie Laute, um zu zaubern? Ja. Ich schluck ihn einfach. Dann kann er nicht mehr gestikulieren. Ja, das stimmt.
Ja, das hat tatsächlich gut funktioniert. Eine Zeit lang. Also, er ist dann wenigstens nochmal rausgekommen irgendwann, aber damit war der Käse dann im Prinzip gegessen. Das war schon witzig, ja.
Kannst du dich als Spielleiter auch nicht drauf vorbereiten? Also kannst du dir noch so die spannenden Kämpfe ausdenken und alles überlegen, was dann kommt und dann und dann und
die kommt. Oder die Szenen schon ausschreiben irgendwie in deinem Kopf, ne? Und letzten Endes ist es halt irgendwie die Betsy oder was auch immer. Ja.
Oh Gott, ja. Ach man, jetzt fallen halt auch wieder 100.000 Sachen am Ende, aber nicht so auszufallen. Ne? Aber okay, eine letzte Sache, ein Haiku in 3 oder 4 Sätzen. Party beendet Quest, Party geht zum Hof des Königs, will Belohnung, König sagt, es gibt ein bisschen weniger, Barbar sagt, ich gehe in Rage.
Gott.
Ja, Kampagne Ende.
Oh Gott. Aber das ist doch schön, weil das knüpft doch genau an dem Punkt, an dem wir vorhin schon waren einmal. Und zwar, was eben ja auch Pen and Paper irgendwie davon unterscheidet von anderen Brettspielen, wie zum Beispiel Siedler oder, keine Ahnung, Risiko, wenn man das eben da nicht irgendwie so eine besondere Session hatte. Man kann einfach so viele tolle Geschichten erzählen im Nachhinein, ne? Ob man das jetzt eben nur für sich macht oder eben mit den Leuten, mit denen man zusammengespielt hat oder wie jetzt gerade, man teilt diese Geschichten und kann da andere mit amüsieren. Mhm. Das ist, finde ich, eigentlich ein ganz schöner Punkt und eigentlich auch ein ganz schöner Punkt, um hier jetzt langsam abzuschließen. Ich merke, dass wir auch hier wahrscheinlich stundenlang weiter sabbeln könnten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das schreit ja eigentlich nach einer Fortsetzung im nächsten Jahr, dass man da nochmal irgendwie sich und nochmal zusammensetzt.
Das auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Ich will nochmal reinhaken. Ich liebe das ja. Es ist ja fast jede Folge so.
Genau. Torge so.
Es ist jede Folge alles so.
Wir gehen hier los mit dem Outro und ich so, tust du halt nicht. Aber wo Torge gerade sagte, nächstes Jahr Zukunft, kommt irgendwas Geiles, worauf ihr Bock habt? Habt ihr da auf irgendwas jetzt so, also bei mir zum Beispiel ist es halt die Box von Mothership, von der ich weiß, dass der gute Matthias wahrscheinlich auch hart Bock drauf hat.
Ja, November, so. Das ist ja doch schon ziemlich lang.
Ja, also bei aber, mir. Also Avatar nicht, Avatar dürft ihr nicht sagen, weil das ist das zählt nicht, das ist zu groß.
Da bin ich aber auch nicht aufgesprungen, muss ich sagen, da habe ich lange hin und her überlegt. Aber mir ist es, glaube ich, die von D&D Netherdeep kommt raus, ich glaube im März. Es ist das erste offizielle Critical Role D&D Abenteuer Kampagnenband. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also das wird, glaube ich, gut. Ja. Das wäre das, glaube ich, schon drauf.
Call of the Netherdeep, ne?
Genau, ja.
Nice.
Ich hab gar nicht so wirklich ein System oder sowas oder eine oder ein Campaignbook oder sowas. Ich habe aber letztens was auf Kickstarter gebackt. Was jetzt auch demnächst entweder Ende diesen Jahres oder halt eben Anfang nächsten Jahres rauskommen soll, nennt sich Dungeon Alchemist. Soll so eine AI-basierte Map-Making-Software irgendwie sein. Hat ganz cool ausgesehen, dass du dann irgendwie so künstliche Intelligenz basiert so Räume in Dungeons irgendwie füllen kannst und das dann auch irgendwie als 3D-Objekt irgendwie exportieren kannst oder direkt irgendwie in Roll20 oder sowas importieren. Darauf freue ich mich so ein bisschen.
Okay, das habe ich auch gesehen. Das sah auch richtig, richtig fett aus.
Ja.
Das habe ich auch geschenkt bekommen, aber es gibt's ja noch nicht. Ich warte auch noch drauf. Ich habe den Code.
die besten Geschenke, ne?
Das sind Code-Geschenke.
Ja. Geschenkt dir Half-Life 3. Easy.
Ja, ich muss sagen, ich bin momentan komplett irgendwie raus, was Neuerscheinungen angeht. Ich habe keine Ahnung, was irgendwie in der nächsten Zeit rauskommt. Ich bin einfach nur super happy drauf, dann irgendwann mal wieder am Tisch zu spielen gerade. Das ist einfach so das, wo ich mich am meisten irgendwie drauf freue.
Wichtige generell Worte.
Wieder regelmäßig zu spielen.
Ja. Ja, ist auch nochmal was anderes als online und so. Das haben wir ja auch gemerkt, als wir eine Zeit lang überbrücken mussten und dann doch mal wieder am richtigen Tisch und es ist halt einfach geil, ne? Muss man halt sagen. Ja. Das ist halt wirklich, wirklich so viel nicer.
Ja.
Wobei ich da auch so ein bisschen Muffensausen wieder vorhab, ne? So gerade weil ich ja vor kurzem erst angefangen habe, habe ich mehr Spiele online geleitet als in echt. Und da muss ich auch ein bisschen wieder, ein bisschen mal die Muskeln nochmal anspannen, ne? Ein bisschen trainieren, das nochmal in Real Life zu machen.
Hat schon Vorteile, wenn man so seine Tabs hat, ne? Ist ein bisschen mehr, man hat mehr so ein bisschen den Nebel des Krieges, ne? Den man hat, wenn man online leitet, weil man kann, es kriegt keiner so genau mit, was man alles so macht, wo man gerade spontan nachschlägt und so. Das ist in Real, aber natürlich, also das, glaube, geht uns allen so, ne? Die Würfel mal wieder in echt zu werfen, das.
Ja,
und das regelmäßig, Fall. Nicht wieder bis zur nächsten Welle, einfach, ja.
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 Ja, ich kann ja nochmal anknüpfen. Ich freue mich tatsächlich auf die Masken des Nyarlathotep von Cthulhu. Da bin ich ganz gespannt drauf. Die PDFs sind schon da jetzt seit ein paar Wochen, aber ich bin dann vor allem gespannt, mir da dann mal die ganzen Bücher und so anzugucken. Das ist auch, glaube ich, das ja wirklich erste Pen-and-Paper-Regelwerk, was ich mir jetzt wirklich so proaktiv gekauft habe in so einem größeren Umfang. Und da bin ich dann auch noch mal gespannt, ob das denn gespielt wird, ob man die Zeit dafür findet.
Du leitest weil das Torge.
Genau, ob ich das leite, ob ich das schaffe, dass Flo das leitet.
Ja. Ich finde, das ist super. Also wenn es erstmal wirklich was leitet, dann sollte das direkt Masken sein. Das finde ich jetzt eine gute Sache.
Nach den Sternen greifen, ne?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Die stehen richtig. Ja.
Selbst wenn es nicht gut wird, kannst du am Ende sagen, du hast Masken geleitet. Das können nicht viele Menschen.
Und wer weiß, was bis dahin vielleicht noch passiert. Mal abwarten.
Ich freue mich übrigens auf das offizielle Release von Passiones de las Passiones.
Oh, das wann ist? Weißt du das?
Niemand weiß es. Das Problem ist ja, es ist ja von Magpie Games und die sind jetzt ja leider Multimillionäre geworden durch Avatar.
Ach, das ist aus dem
gleichen Leuten.
Okay.
Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die vielleicht intern einen kleinen Switch hatten mit, hey, dieses coole Telenovela-RPG, das bestimmt mindestens 13 Menschen auf der Welt gekauft hätten. Wir konzentrieren uns erstmal auf Avatar.
Wie Vielleicht liegt es auch an der Corona-Krise. Also es trifft die Branche ja anscheinend auch echt hart, was ich so in letzter Zeit gelesen habe. Also sowohl, ich glaube, Brettspiele noch härter, aber auch Rollenspiel, so Themen wie Papiermangel,
ja.
Produktion und Lieferwege, das macht vielen, also wird einiges auch teurer werden, was ich so gelesen habe. Also einfach, weil die Produktion alles teurer geworden ist. Ja, das auch nicht schön.
Ja. Ach Gott. Jetzt ist es voll das negative Ende.
Nee, ich wollte gerade sagen, wir
werden danke, Flo. Wir waren vorhin so bei so einem Höhepunkt und jetzt sind wir hier.
Dafür haben wir ja schon vorgesorgt mit unserem Pile of Shame.
was ich aber, bevor du dein erstes Outro gemacht hast,
ja.
waren wir da nochmal an einem Punkt, wo ich auch nochmal anknüpfen wollte, so ein bisschen, weil wir über die Geschichten und sowas so ein bisschen geredet haben. Und weil es am Anfang da ja auch gerade drum ging, ja, wie bringst du es eigentlich so jemandem bei, der das überhaupt nicht weiß, was Pen and Paper jetzt überhaupt ist? Und das habe ich mir auch letztens mit einem Kollegen gedacht, der auch so ein bisschen gefragt hat, ja, was macht ihr denn da so? Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich, ich könnte das jetzt erklären, aber du verstehst erst, was Pen and Paper wirklich ist und was das mit dir macht, wenn du die 20 brauchst und sie triffst. Und oder wenn irgendwie was Krasses passiert und du warst halt irgendwie der Auslöser dafür oder sowas und es brennt sich so in deine Hirnhaut ein, dass du dich in 10 Jahren noch dran erinnerst, als wärst du da gewesen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen das Ding, was du nicht wirklich erklären kannst, sondern das muss man auch so ein bisschen fühlen einfach. Das ist mir so ein bisschen noch gekommen beim Outro.
Stimmt, ja, das ist wirklich schwer in Worte zu verpacken, was du da gerade beschrieben hast. Also, weil ich glaube, wir kennen alle diese Momente. Je nachdem, ob die eben ja einen großen Impact haben oder einen kleinen, oder auch einen nur für sich alleine oder für die ganze Gruppe. Das kann schon die Erfahrung einfach auch wirklich ausmachen, die man mit Pen and Paper Abenteuern eben hat.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, das stimmt voll. Man versteht ja auch erst irgendwann nach ein paar Sessions, was es heißt, gute Würfel zu verschwenden. Ne?
Das versteht auch keiner. Also,
nee, das versteht auch keiner.
Den Satz allein versteht, glaube ich, keiner.
Wir haben jetzt, das ist doch auch ein geiles Thema, Rollenspiel, aber glaube, da müssen wir auch mal drüber quatschen.
Oh ja.
Wir haben am Wochenende eine Runde One Ring RPG gespielt, 2. Edition. Und meine Freundin spielt so eine coole Walddorferin und macht die ganze Zeit nice shit und alles passt, ja. Und hat dann wieder so richtig krasse Würfel. Und dann wird irgendwie gekämpft und sie wirft halt irgendwie gefühlt 7 Würfel und die Augensumme ist am Ende so 7. Das ist so, bitte was? Und es zieht sich dann einfach so die ganze Zeit. Dann ist wieder irgendwas Triviales und sie so, oh ja, ich habe ja 4-fachen kritischen Treffer, gar kein Ding. Und dann so, okay, jetzt ist hier wieder ein Kampf, du musst das Minimum würfeln und sie so, 1. Gefühlt. Also, das war irgendwie wie verflucht, ne? Aber man muss das Würfelset auch verbrennen und neu kaufen.
Die Würfel erzählen ihre eigene Geschichte.
Ja. Okay, wollen wir Torge das jetzt beenden lassen?
Ja. Ich würde ja gerne sagen, es ist alles gesagt, aber es ist nicht alles gesagt.
Noch nicht mal ansatzweise.
Noch nicht mal ansatzweise. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir das erste Crossover von den Dungeon Starter und Roll mit dem Besten jetzt hinter uns haben. Aber freue mich noch mehr darauf, wenn es dann irgendwann zu einer zweiten oder vielleicht dritten Ausgabe kommt. Und das sagen wir auch immer gerne. Vielleicht spielt man auch mal zusammen irgendwann. Vielleicht kriegt man das mal irgendwie gescheduled.
Aber nur wenn du leitest.
Mit den Besten.
Nur wenn ich leite, ja.
Nur Masken, unter Masken. Nur Masken.
Das klingt doch nach was. Und ansonsten, danke, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Und
nicht zu danken.
Schaltet gerne ein bei den Kollegen in den Shownotes auf unserer Webseite. Da findet ihr dann auch noch mal die Links zu euch und das solltet ihr alle da draußen dringend mal auschecken. Ansonsten, ja, vielleicht bleibt Flo nur noch mit seiner typischen Verabschiedung, bevor sich wieder beschwert wird.
Ja, bevor Benjamin wieder danach fragt, ne? Seid keine Boomer-Gollums, Hände waschen, Maske tragen, impfen, wenn geht und so ein bisschen Solidarität ist doch schon ganz cool.
Macht's gut da draußen. Ja. Bis bald.
Vielen Dank. Danke euch.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.